Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Ulrich Matthes ist einer der bekanntesten deutschen Film- und Theaterschauspieler. Er hat mit Volker Schlöndorff gearbeitet, mit Tom Tykwer, Christian Schwocho und Hermine Hundgeburt. Einem großen Publikum wurde er 2004 durch seine Rolle als Josef Goebbels in Oliver Hirschbiegels Film »Der Untergang« bekannt. Matthes ist heute Präsident der Deutschen Filmakademie, steht aber auch seit fast 40 Jahren auf den großen Bühnen des Landes, seit 2004 als festes Ensemblemitglied auch am Deutschen Theater in Berlin. In unserer Kulturfragenreihe »Geben und Nehmen« denkt er darüber nach, was ein Schauspieler allabendlich auf einer Theaterbühne gibt und was er dafür vom Publikum zurückbekommt. Barbara Behrendt hat mit ihm über seine Erfahrungen auf der Bühne und vor der Kamera gesprochen.
Herr Matthes, wir wollen ja heute über das Geben und Nehmen im Theater sprechen und viele schöne Worte sind da im Umlauf. Wie innig da dieses Verhältnis ist zwischen Schauspieler auf der Bühne und Zuschauer im Parkett. Aber ganz ehrlich, ist es tatsächlich so, dass Sie aus jeder Vorstellung beschenkt und reich herausgehen?
Na, ich werde jetzt Teufel tun, um meine Publika beschimpfen. Aber ich gebe mir Mühe, doch grundsätzlich ehrlich zu sein. Und man ist nicht immer reich beschenkt. Ich finde, dass ein Publikum seine Wirkung auf das Gelingen eines Abends ein bisschen unterschätzt. Man kuschelt sich in seinen Sessel, man sagt, Monika, gleich geht's los. Hast du noch einen Hustenbonbon? Und dann denkt man, man ist der passivste Teil dieser ganzen Veranstaltung. Ist man aber nicht. Also es ist fast eine Binse, oder ist es eine Binse, die ich sage? Es ist aber immer wieder irre interessant, dass ein Publikum von Abend zu Abend sehr unterschiedlich ist. Es gibt einen, ich fange mal mit dem Negativen an, exzentrischen, wichtigtuerischen Huster. Fast immer sind es Männer, die sich und der Welt vor allem mitteilen wollen, dass sie auf eben jener sind, obwohl sie dazu gezwungen worden sind von ihrer Frau, jetzt ein Theater zu besuchen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so gehustet wie diese Männer, selbst wenn sie gar keinen Husten haben. Aber sie wollen sich mitteilen. Und wenn es ein oder zwei oder womöglich sogar vier Exemplare dieser Gattung gibt, sind diese ein oder zwei oder vier Männer in der Lage, eine Vorstellung deutlich zu beschädigen. Also ich habe schon berühmte Pianisten einfach wutentbrannt von der Bühne stapfen sehen, weil zu viel gehustet wurde. Im Theater werfe ich nur immer böse Blicke. Dagmar Manzel rügt mich dann nach der Vorstellung, du hast wieder böse Blicke geworfen.
Und hilft es?
Nö, ich werfe weiter böse Blicke, weil ich eben weiß, dass eine Hochkonzentration eines Publikums einer Vorstellung für ihr Gelingen und für die Konzentration von uns da oben auf der Bühne extrem zuträglich ist.
Es ist ja, wie man sagt, ein interaktives Medium. Wie ist denn dieses Geben und Nehmen wirklich zwischen Zuschauer und Schauspieler?
Also ich habe ein extrem antennenhaftes Verhältnis zum Publikum. Das unterscheidet mich übrigens auch von manchen Zuschauern. Manchmal merke ich, dass die das nicht mitkriegen.
Aber sie
und
sehen
eine
es
Energie
doch dann teilweise
überträgt
gar
sich.
Nicht.
Nein,
also
ich
normalerweise
eigentlich
sehen sie
überhaupt
es nicht.
Genau, ja. Bei Virginia Woolf, weil Gosch das Licht im Publikum angelassen hat, habe ich es gesehen, habe ich aber vermieden, in Augen zu gucken.
Ist Ihnen das lieb, wenn
Nein.
das Saallicht an ist?
Nein, es ist mir nicht lieb. Je anonymer und je mehr ich sozusagen eine Art von Grundenergie spüre, die sich aber nicht individualisiert in einem Gähnen oder in irgendeinem Blick, der vielleicht auch feindselig wirkt. Man ist ja total dünnhäutig beim Spielen und transparent. Und ich bekomme aber eine Energie, also ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber ich spüre die einfach. Ganz wesentlich natürlich, wenn ein Publikum still ist, wenn es konzentriert ist, wenn es nicht hustet. Man kann eben nicht wie im Kino dann mal 5 Minuten und dann so zu seinem Nachbarn sagen, was war denn gerade? Ist die schon tot oder lebt sie noch? Ich habe in der Premiere von einer verkorksten Inszenierung, in der ich leider die Titelrolle spielen musste, schon ein paar Jahre her, von Macbeth, in der Premiere gespürt, auch weil ich etliche Monologe, die der Kerl hat, ins Publikum hineinsagen sollte. Und da habe ich eine in der Premiere furchtbare Negativenergie, verschränkte Arme und so Blicke, die mir signalisierten, wie blöd die mich fanden. Und da ist mein Selbstbewusstsein allemal erschütterbar.
Und wenn man dann wieder auf die Bühne geht mit so einer Inszenierung, wo man merkt, da ist auch das Publikum sogar dagegen und das kommt nicht an, ist das nicht wahnsinnig schwierig?
Es kostet wahnsinnig viel Kraft. Ich gebe ja da wirklich 100%. jeden Abend, das ist mein Ethos, ich versuche mich da wirklich auszusetzen mit allem, was ich habe. Ich bekomme normalerweise in Vorstellungen, die ich als geglückt empfinde, enorm viel Energie zurück. Pure Energie, nicht nur durch den Applaus, sondern auch durch die Konzentration, Gelächter, auch mal schneuzende Taschentücher, wenn die Leute gerührt sind. Und wenn das mal nicht stattfindet, ist das zutiefst frustrierend. Um nochmal diesen unglückseligen Macbeth mir kurz nochmal, und dann ist auch gut damit, da habe ich halt 3 Stunden geackert und dann kommt so ein Mauerapplaus zurecht, weil ich war auch einfach scheiße, zurück und dann gehe ich jedes Mal in so eine Vorstellung rein und denke, oh Gott, jetzt muss ich den Quatsch wieder spielen.
Es gibt ja nicht nur diese Verbindung während der Vorstellung, sondern eben auch den Applaus. Gibt es da auch einen, den Sie gar nicht leiden können?
Ja, natürlich. Die wenigen Buß, die ich in Frankfurt bei einem Gastspiel bekommen habe, das fand ich prickelnd, weil es ja eine heftige Reaktion ist und heftige Reaktionen sind irgendwie immer gut. Ich dachte, mein Gott, ist auch ein bisschen übertrieben vielleicht, selten genug. Mittlerweile kriegen Vorstellungen, die ich wirklich schauerlich finde, so einen freundlichen Applaus. Und
keiner regt sich auf, ja.
Keiner regt sich auf. Der Applaus ist eigentlich am allerdöfsten, wenn es sozusagen dieser maßvolle Maue, Muffelapplaus, wir waren im Theater und das gehört als Konvention dazu. Das ist eigentlich das irgendwie nicht so schön.
Und ein Buhruf, wenn ich das richtig verstanden habe, kann dann auch ein Geschenk sein.
Ja, absolut, weil mit irgendetwas hat diese Aufführung provoziert zu einer deutlichen Reaktion, wenn ich in der Vorstellung bin. Und einer traut sich dann eben und ich es selber eben auch so blöd finde, dann freue ich mich, weil ich denke, ach, Impulsivität ist doch gut.
Ist so ein Publikum leicht einzuschätzen oder gibt es da auch mal Überraschungen? Ist ein Publikum auch unberechenbar?
Es ist natürlich ein Publikum auch unberechenbar. Wir haben jetzt, ich glaube, 85 Mal Gift gespielt, das Zwei-Personen-Stück mit Dagmar Manzel. Und da ist es interessanterweise immer so, dass am Anfang, weil der Dialog sehr so Smalltalk ist, in den ersten 5 Minuten wird immer irre viel gehustet, sodass ich da eben die von Dagmar danach kritisierten Blicke auch schon geworfen habe. Und allmählich hört das immer auf und bei bestimmten Monologen, sowohl von Dagmar wie von mir, wo es wirklich um die Wurst, sage ich jetzt etwas flapsig, nämlich unser gemeinsames Kind, was bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, geht, ist immer Schweigen. Und dann hat sich sozusagen das Publikum mit uns zusammen in die Existenzialität dieses Stoffes hineinbegeben und dieser beiden Menschen. Und das ist als Erfahrung wirklich interessant. Ich glaube zutiefst daran, dass ein Publikum erstmal emotional und intuitiv auf Vorgänge auf der Bühne, egal ob sich um Brecht und das epische Theater, glotzt nicht so romantisch. Ich glaube daran nicht so recht. Ich glaube, ein Publikum glotzt erstmal romantisch und fängt dann hoffentlich und bitte, bitte, liebes Publikum, dann noch an, danach drüber nachzudenken. Was war an dieser Situation mit meinem Leben vergleichbar? Welche politische Situation hat mit dem Abend zu tun?
Am Gorki-Theater hat ein Kollege von Ihnen neulich polemisch formuliert, dass er ziemlich genervt ist von diesen Applausnutten am eigenen Haus, die ja noch jede Premiere jetzt ganz unterschiedlos hochjubeln würden. Haben Sie auch so Momente, wo Sie das Gefühl haben, Sie verlieren den Respekt vor den Zuschauern?
Nein, offen gestanden nein.
Also ein Publikum kann nie irren?
Ja, natürlich kann ein Publikum irren. Natürlich ärgert mich manchmal ein Publikum wahnsinnig. Ich schimpfe dann und sage, mein Gott, diese Huster, das ist ja Horror. Was ist denn, so viele Lungenkranke kann es doch in dieser Stadt nicht geben. Aber mein Grundrespekt vor die Menschen, die sich aus ihrem Sofa erhoben haben und 40 Euro, so sind ja die teuersten Plätze, bezahlt haben und eben nicht bei Netflix oder bei irgendeinem Vorabendkrimi hocken geblieben sind, sondern gesagt haben, pass mal auf, wir gehen heute ins Theater und gucken uns den Menschenfeind an.
Also auch bei einem eher unkritischen Publikum, wie Sie es vorhin auch kritisiert haben, dass so wenig
Ja, aber Sie sind ja da. Sie sind da. Sie setzen sich aus vielen Individuen zusammen. Ich finde es auch immer, vielleicht auch, weil ich nur schon nicht mehr der Allerjüngste bin, aber auch als Youngster fand ich es eigentlich immer so ein bisschen doof, wenn so hochmütig gesagt wurde, oh, ist ja wieder ein Silbersee, weil so viele Altchen sind, als wären die automatisch ein döveres Publikum als die wahnsinnig sexy 32-Jährigen. Die bringen ihre Erfahrungen mit und manche unkritischen, nur einen kleinen Seitenhieb aufs Gorki, da denke ich dann auch manchmal, da wird einfach die Hipness des Theaters bei Vorstellungen bejubelt, wo ich dann auch denke, Freunde, wenn ihr schon 30 Jahre Theater gesehen hättet und nicht erst 3, weil ihr irgendwie 24 seid, dann würdet ihr ein bisschen kritischer mit dieser Aufführung umgehen. Aber man bejubelt sozusagen die eigene Hipness zunächst mal und dann auch noch eine Hipness einer Vorstellung, die aber dann manchmal vielleicht auch nicht ganz so geglückt ist.
Genau. In den Berliner Sophiensälen war ich vor ein paar Jahren mal, als David Striesow Tschechows Kirschgarten gespielt hat. Und da sitzt man ja auf Tribünen, sodass die Schauspieler einen wirklich sehr gut sehen können. Und da hat eine Frau plötzlich gegähnt. Das ist schon ein ziemlich anstrengender Abend gewesen.
Laut?
Ein langer Abend. Also, naja, nicht demonstrativ, eher so selbstvergessen. Und da ist David Striesow jäh aus seiner Rolle getreten, hat sie angeschaut und hat ganz ernst gesagt, das habe ich gesehen, das war sehr laut. Hätten Sie da auch so reagiert oder hätten Sie wieder einen Ihrer berühmten bösen Blicke geworfen?
Weiß ich nicht. Der hochgeschätzte Kollege Lars Eidinger, der hat ja eine Spezialität draus gemacht, sich irgendwie einzelne Leute im Publikum vorzuknöpfen, wenn die mal aufs Klo müssen, denen hinterher zu rufen, was ist denn da los oder aufs Klo oder wo gehst du denn hin oder was machst du? So, ich finde es ein bisschen eitel.
Es gibt ja mehr und mehr von den Performances, die die Zuschauerbeteiligung auch regelrecht einplanen. Hätten Sie denn auch Lust auf so eine wirklich ganz direkte Art und Weise, mit den Zuschauern so in Kontakt zu treten?
Wie soll ich sagen? Das Theater ist eine Kunstform, wie jede Kunstform entwickelt es sich weiter. Ich gehöre einer Generation an, ich bin halt mit dieser Art von psychologischem Realismus aufgewachsen. Ich habe eine Neugier für diese neuen Formate, einfach weil ich ein neugieriger Mensch bin. Meine Lust, dieser, ich sage es jetzt mal auch polemisch, diese Authentizitätshuberei, das mitzumachen und mich jetzt hinzustellen und zu sagen, übrigens, ich bin der Uli und ich erzähle euch jetzt mal aus meiner verkorksten oder glückhaft gelungenen Pubertät, weil jetzt unser Abend jetzt zum Thema Pubertät und da erzählt jetzt mal der Uli und so. Also abgesehen davon, dass ich das bis zu einem gewissen Grad auch irgendwie immer so ein bisschen eitel finde, mich selber zum Mittelpunkt eines Theaterabends zu machen. Ich glaube, dass ich genauso wahrhaftig über mich erzählen kann hinter der Maske einer Figur. Ich versuche wirklich auch von mir zu erzählen, von meinen Sehnsüchten, von meinen Narben, von meinen Euphorien, von meinen Traumata, indem ich mich in Beziehung setze, situativ, mit einer Figur, mit einer Rolle. Und ich gucke solche Performances durchaus mit Interesse, zum Teil auch mit Begeisterung. Das Theater hat viele Wohnungen. Ich bin da offenherzig, aber mich selber interessiert, das zu tun, irgendwie nicht so.
Weil es eher auch, Sie es ein bisschen als anbiedernd empfinden,
ein
wenn
bisschen,
ich das richtig verstanden
ein
habe.
Bisschen,
ne?
Ein bisschen.
Was wäre denn Ihre innere Reaktion, wenn Sie an so einem Premierenabend jemandem im Publikum sitzen haben wie Beatrix von Storch von der AfD? Das ist quasi ein Publikum, das Sie an Ihrem Haus am Deutschen Theater nicht haben wollen.
Zunächst mal ist ja mein schauspielerisches Ethos so groß, dass in dem Moment, wenn ich da stehe, spiele oder sitze, liege, dass ich für die Menschen, die eine Eintrittskarte bezahlt habe, spiele. Und vielleicht ist sogar mein pädagogischer Ehrgeiz so groß, dass ich denke, vielleicht, ich glaube zwar nicht dran, sie ist ja durch und durch ideologisch fanatisiert, die Arme, dass sie durch die Art, was sie da sieht, vielleicht noch auf den Gedanken kommt, dass sie ins Grübeln oder ins Zweifeln gerät.
Sehr aufklärerischer
das
Gedanke.
Wäre, ja. Ja, das wäre schön, wenn es mir gelänge. Ich glaube nicht so recht an die wirklich menschheitsverändernde Kraft des Theaters, denn auch Hitler, Goebbels und Konsorten sind ins Theater gegangen und Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, hat, nachdem er sein Tagwerk vollbracht hat in Auschwitz, sich Schubert-Lieder auf dem Grammophon angehört. Und trotzdem ist meine Hoffnung, mein Idealismus so ausgeprägt, dass ich doch immer wieder die Hoffnung habe, dass bei einzelnen Menschen etwas ausgelöst wird an und sei es Freude.
Und sagen wir, es sitzt Angela Merkel im Parkett, wie
na,
zuletzt.
Mit der bin ich ja ganz gut bekannt.
Genau, wir eben, das wäre
essen anschließend noch ein Schnitzel.
Ja, das ist
obwohl ich versuche, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. aber wir essen dann immer Schnitzel danach in der Kantine.
Und
ja, da freue ich mich.
Sie wissen ja dann wahrscheinlich, dass sie kommt.
Ja,
macht das
klar.
was aus für ihr Spiel auf
Nö,
der Bühne?
Nein. Ach, zwischendurch durchzuckt es mich mal. Ach,
die
Merkel ist ja heute drin. Oder ich denke bei bestimmten Sätzen, na, wie reagiert sie wohl darauf? Aber das geht mir mit allen möglichen Leuten so. Nicht ja, die Bundeskanzlerin, das ist nun gerade mal die Bundeskanzlerin, aber Freunde von mir oder Verwandte oder wie auch immer, die mir ja wirklich nah sind, das ist dann schön. Dann spiele ich auch ein bisschen für die.
Und bei so einem Premierenabend, für wen gehen Sie denn da in erster Linie auf die Bühne? Fürs Publikum, für die Kritiker oder doch fürs eigene Ego?
Ego klingt so böse, böse, böse. Mit diesem Stoff habe ich mich ja jetzt Wochen und Monate in der Vorbereitung, und dann gingen die Proben los, vorher Text gelernt. So, und jetzt will ich natürlich mir auch beweisen, dass diese viele Arbeit auch in mir jetzt bestimmte Kräfte freisetzt, dass man das jetzt schafft, in Spiel, in reines Spiel umzusetzen, ist natürlich erstmal ein Vorgang, den ich auch mit mir selber im Zusammenspiel mit meinen Kollegen jetzt ausagieren will. Wenn Sie das mit Ego meinen, dann so. Und dann hofft man natürlich auch, dass Otto-Normal-Verbraucherinnen und Verbraucher und die Freunde, die dann in die Premiere kommen und von mir aus die Bundeskanzlerin oder Hoppelpoppel, dass es denen einfach gefällt, dass man die erreicht.
Ich war neulich beim ersten Theaterauftritt von meinem 9-jährigen Patensohn.
Ach nee.
Ja, das war total
Ach, wie rührend.
Süß. Ja, so ein Weihnachtsstück haben die aufgeführt.
In der Schule.
In der Schule, genau.
Haben Sie geweint?
Nee, ich habe nicht geweint, aber ich war schon sehr gerührt. Ja.
Ja.
Und der sagte aber mir dann hinterher, dass er eigentlich die Probenarbeit viel schöner gefunden hätte als den Auftritt. Weil bei den Proben, da durfte man nämlich ganz viel spielen und beim Auftritt musste man dann alles gut machen. Wie ist es denn bei Ihnen?
Ist das ist aber
nicht
ein kluger Junge.
Ja, so hat er das beschrieben.
Ja, ist lustig. Also es ist schön, wie er das sagt. Da ist ja was Wahres dran.
Ja, also ist das Schönste dann nicht vielleicht doch diese Probenarbeit, wo man so ganz viel ausprobieren kann?
Manche Kollegen sagen das so. Mhm. Ich sage das nicht. Das ist vollkommen unterschiedlich und man kann es fast nicht miteinander vergleichen. Das Ausprobieren ist natürlich wunderbar und das ist schon beglückend und sehr kreativ. Aber ich will ja eben auch was von einem Publikum. Ich will ja an die Leute ran mit meinem Zeug. Ich wollte ja mal Lehrer werden und habe es ja auch studiert, Deutsch und Englisch, um Lehrer zu werden und finde es bis heute einen wunderbaren Beruf. Also ich habe eine bestimmte Art von didaktischem Impuls durchaus in mir und ich möchte Menschen berühren. Ich möchte sie bewegen. Ich möchte sie zu etwas veranlassen.
Aber muss Ihnen dann nicht beim Filmdreh das Publikum wahnsinnig fehlen?
Nein, ich habe ja Publikum. Es ist ja ein kleiner Kreis von Menschen, die sehr aufmerksam sind. Und, also das klingt jetzt so komisch, aber ich empfinde das so, es ist die Erotik dieser Maschine. Diese Kamera mit diesem kaum hörbaren Surren, von der man weiß, dass sie alles, aber auch alles, was ich empfinde und denke, sieht, wahrnimmt. Wenn ich es wirklich empfinde und denke. Und ich liebe es zu drehen. Also ich würde am liebsten wirklich das 50-50 aufteilen, meine schauspielerische Arbeit. Weil die komplette Reduktion auf die wirkliche Empfindung, ohne darüber nachzudenken, wie ich das vergrößere, damit die 27. Reihe eben auch noch was von mir hat.
Also Sie spielen jetzt ja hauptsächlich, wenn Sie Theater spielen, am DT. Da haben Sie ja Ihr Stammpublikum und auch ein Stück weit eine Fangemeinde, wenn man das so sagen kann. Ist es dann nochmal, naja, eine große Überraschung, wenn man dann mal auf Gastspieltour geht? Wie anders ist ein Publikum an anderen Orten?
Naja, die wissen ja dann, es kommt das Deutsche Theater Berlin. Die sind dann vielleicht in Fulda noch etwas vorfreudiger als am Burgtheater. Sie freuen sich aber auch in Wien. Und es gibt ja Theaterstädte, wo das Publikum, sagen wir mal, deutlich begeisterungsfähiger ist, per se, als in Berlin. Ich will darüber nicht meckern, ich bin ja selber Berliner. Aber die Berliner sind schon so, na, das wollen wir doch mal sehen. Ich verschränke mal die Arme, Monika, und das wollen wir doch mal sehen, was die heute Abend hier uns zu bieten haben. Und man muss die auch wirklich erobern.
Haben Sie schon mal überlegt, dann in so einer Theaterstadt wie Wien eher zu spielen, dahin auszuwandern, wie das viele Kollegen von Ihnen ja auch gemacht haben?
Nein, die Sendung läuft ja jetzt vielleicht nicht in Wien. Insofern, diese Mischung aus merkwürdiger Feindseligkeit den Deutschen gegenüber, einer Verlogenheit, die ich auch immer wieder erlebe. Also es gibt natürlich auch nette Menschen in Wien. Aber ich habe mich selten in meinem Leben so einsam gefühlt wie in Wien. Und diese Art der Burgtheaterschauspielerverehrung, die ich auch ein bisschen unkritisch finde, da wird schon auch die Institution als Institution in einer Weile heilig gesprochen. Ich liebe zum Beispiel das Stuttgarter Publikum. Das Stuttgarter Publikum ist auf eine Weise musisch und auf eine bestimmte sehr offene und neugierige und wache Weise bildungsbürgerlich. Nicht in einem negativen, saturierten Sinne bildungsbürgerlich, sondern in dem Sinne, wir wollen auch was Neues und was Ungewohntes. Also in Stuttgart zu spielen, ich sage es auch immer in Interviews mit der Stuttgarter Zeitung, dann sagen die, ach, nur schleimen sich mal nicht ein. Ich schleime mich aber nicht ein, sondern es ist so, ich empfinde das so. Komischerweise in Hamburg geht mir das ähnlich.
Sie machen ja schon seit 40 Jahren Theater, kann man sagen.
Fast.
Fast 40 Jahre.
Ja.
Wie hat sich das Publikum denn in dieser Zeit verändert?
Das Publikum war früher viel, viel im Guten wie im Schlechten einfach impulsiver, temperamentvoller, wütender,
also
jähzorniger.
Türen knallen, Buhrufen,
Türen knallen, Buhrufen. Es ist sozusagen alles, was ein Publikum wirklich verstören könnte, ist irgendwie durch. Spätestens seit Kastorf. Also die Nackten haben wir alle durch, die Kartenkreuzbinden, das Kartoffelsalatgeschmeiße.
Blut ist auch durch.
Blut ist wahrlich durch.
Ja.
Sex auf der Bühne, also irgendwie man hat sämtliche sekundären und primären Geschlechtsteile alle schon mal gesehen. Komischerweise gibt es immer wieder auch so in Publikumsgesprächen, wird es erwähnt und dann sage ich immer meinen Kardinalssatz, an den ich auch total glaube, es gibt Situationen, in denen eine Nacktheit auf der Bühne wunderbar, richtig, man guckt dann kurz mal hin auf den Unterleib des jeweiligen Schauspielers, der jeweiligen Schauspielerin und dann vergisst man das auch und dann ist das zart und existenziell und anrührend. Und es gibt Nacktheit, wo ich sage, oh Kinder, muss ich denn mir das Gebimmel und Gebammel wirklich jetzt noch weitere 10 Minuten, da finde ich es einfach nur blöd und sinnlos und dämlich. Und das gilt für jegliche Form des Regietheaters. So. Diese Pauschalurteile sind immer Quatsch.
Und wie das Publikum darauf reagiert, meinen Sie, ist konformer geworden?
Konformer. Die Aufnahme ist sozusagen ein bisschen leidenschaftsloser geworden.
Der Schauspieler will geliebt werden. Das Publikum will ja auch geliebt werden. Aber kann diese Harmonie, dieses allzu innige Einverständnis ja auch zu so einer Gefahr für diese Beziehung werden? Also wo müssen denn die Grenzen von dieser gegenseitigen Umarmung sein?
Also ich glaube nicht, dass ich geliebt werden will und ich glaube auch nicht, dass das Publikum geliebt werden will, sondern ich will als Schauspieler wahrgenommen werden. Das ist ein Unterschied. Und das Publikum will wahrgenommen werden. Das Publikum möchte gemeint sein. Und das ist auch ein wesentliches Problem ja unserer Zeit, dass diese vielen Hass und Hetze aufgeladenen Menschen einfach das Gefühl haben, sie werden von der Politik nicht mehr wahrgenommen. Und da heute durch dieses Internet sozusagen jeder und jede die eigene Meinung, die sie früher im Kleinsten mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, mit der Familie, am Stammtisch, der Berühmte, loswerden konnten, das können sie jetzt in die Welt. Und es kommt aber irgendeine Art von Feedback vielleicht auch zurück, nämlich, ja, recht haste, man kennt sich aber, man wird immer noch nicht näher mit anderen Menschen. Und trotzdem hat man das Bedürfnis, was die Menschen vor 5000 Jahren schon hatten, wie wir jetzt, wie auch in 5000 weiteren Jahren, sollte es die Menschheit da noch geben. Man möchte wahrgenommen werden. Zunächst mal von den ganz nächsten Menschen und dann noch von ein paar Menschen darüber hinaus. Und insofern ist ein Theater, was diese Art von Existenzialität, danach sucht ein Publikum, danach suchen hoffentlich auch weiterhin Schauspieler. Und bei aller Digitalisierung glaube ich, dass diese Art von direktem Kontakt von Wesen zu Wesen, von Individuum und von Gruppe zu Gruppe, dass der so reich und so impulsiv ist. Insofern, glaube ich, wird es eben, soll es die Menschheit in 5000 Jahren noch geben, wird es das in 5000 Jahren auch noch geben.
Vielen Dank, Herr Matthes.
Sehr gerne.
In den Kulturfragen hörten Sie den Schauspieler Ulrich Matthes im Gespräch mit Barbara Behrendt über das Geben und Nehmen zwischen Schauspieler und Publikum.